Sie hören Kontrafunk aktuell. In Berlin bemühen sich Vertreter von CDU, CSU und SPD seit einer gefühlten Ewigkeit darum, einen Koalitionsvertrag für eine neue Bundesregierung auszuhandeln. Die vorgezogenen Bundestagswahlen sind bereits beinahe 1,5 Monate entfernt und man gewinnt den Eindruck, dass der Mann, der eigentlich neuer Bundeskanzler werden wollte und sollte, irgendwie Angst hat, dem Volk äußerst unangenehme Wahrheiten zu verkünden und bereits vor seiner Vereidigung als Verlierer dazustehen, der sich die Butter vom Brot hat nehmen lassen. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass eine wachsende Zahl von CDU-Mitgliedern auf eine Mitgliederbefragung drängt, bevor ein Koalitionsvertrag unterschrieben wird. Einer von ihnen ist Gerd Gies, erster Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt nach dessen Neukonstituierung 1990. Und mit ihm sind wir jetzt verbunden. Herzlich willkommen, Herr Gies.
Ja, guten Tag.
Herr Gies, die CDU umfasst ungefähr 10.000 Ortsverbände, habe ich gelesen. Und wenn ich das richtig zusammenbekomme, hat sie über 360.000 Mitglieder. Sind Sie eine mehr oder weniger prominente Minderheit oder täuschen diese Zahlen?
Also, ob wir eine prominente Minderheit sind, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Zahlen täuschen. Der Hintergrund ist der, dass ja bis zum Wahltag die CDU ein Wahlprogramm vertreten hat, das im demokratischen Verfahren von der Gesamtpartei quasi beschlossen wurde. Also es wurde umfangreich mit den Mitgliedern diskutiert, auf allen Ebenen der Partei wurde dann beschlossen. Und es wurde im Wahlkampf von den Wahlkämpfern auch vertreten. Und die Tatsache, dass 2 Tage nach dem Wahltag ein wesentlicher Punkt dieses Wahlprogramms, nämlich die Frage der sogenannten Schuldenbremse, plötzlich in sein Gegenteil verkehrt wurde, zwingt eigentlich dazu, dass ein Koalitionsvertrag, der womöglich dann auf dieser Basis zustande kommt, auch von der Basis abgestimmt werden müsste. Denn der Inhalt ist ja dann ein völlig anderer als das, was vorher beschlossen war. Also von daher rein formal demokratisch ist eigentlich eine Mitgliederbefragung in der Union überhaupt nicht zu vermeiden in der gegenwärtigen Situation.
Was würden Sie denn sagen, wie würden Sie das beziffern oder einschätzen oder irgendwie dimensionieren, wie stark diese Forderung an der Basis ist, eine Mitgliederbefragung durchzuführen?
Ich kann natürlich nicht für die gesamte Union sprechen, keineswegs. Aber ich habe in den letzten Tagen natürlich mit vielen Bekannten, mit alten Mitstreitern, mit neuen Verbündeten, die man kennenlernt, gesprochen. Es scheint ein sehr großer Unmut zu herrschen. Und wenn ich vor allen Dingen in den Wählerkreisen mich umhöre, also die nicht Mitglied der CDU sind, aber der CDU nahestehen und zum großen Teil auch von sich erklären, sie hätten die Union gewählt, da ist die Unzufriedenheit noch größer. Es ist eigentlich keine Unzufriedenheit mehr. Das ist Ärger, das ist Frust, das ist Zorn. Und ein ehemals sehr bedeutendes CDU-Mitglied, das schon in den Geschichtsbüchern auch steht, der sagte mir, die CDU ist damit endgültig tot. Die CDU hat mein Leben erheblich bestimmt und ich möchte das eigentlich nicht miterleben, dass diese Partei tot ist, weil sie ihre eigenen Ziele und Grundsätze verraten hat. Und deshalb habe ich, obwohl ich schon seit Jahren nicht mehr politische Ämter bekleide und auch nicht mehr aktiv bin, habe ich gesagt, so jetzt musst du auch wieder aktiv werden. So kann es nicht weitergehen. Besonders veranlasst dazu hat mich die Nachricht, dass der Stadtverband Kühlungsborn von all seinen Mandats- und Funktionsträgern verlassen wurde, dass dort geschlossen alle führenden Mitglieder die CDU verlassen haben. Und da haben wir uns gesagt, die wir jetzt diese Petition organisiert haben, verlassen ist eigentlich nicht der richtige Weg, sondern wir müssen versuchen, innerhalb der Partei zu einer Veränderung zu kommen, zu einer Korrektur zu kommen, sie zu dem zurückzuführen, was sie einmal war, nämlich eine Partei des christlich-sozialen, des wirtschaftsliberalen und des konservativen. Und das versuchen wir und ich hoffe, dass es gelingt. Gelingen kann es allerdings nur, wenn der Bundesvorstand jetzt begreift, dass es wirklich nicht nur 11:55 ist, sondern eigentlich schon 11:55. Denn zum Beispiel sind in Sachsen-Anhalt und in 4 weiteren Bundesländern im nächsten Jahr Wahlen. Und ich höre immer wieder, dass noch treue Unionswähler sagen, also bei der nächsten Wahl ist die Union für uns unwählbar geworden.
Täuscht mein Eindruck oder versucht die Bundesspitze, das jetzt einfach durchzudrücken, trotz Protest an der Basis?
Also letzteres scheint so zu sein, wobei ich das natürlich nicht hundertprozentig beurteilen kann. Aber es muss einem schon zu denken geben, wenn ich von unserem Kreisvorsitzenden erfahren habe, dass die turnusgemäße Bundesvorstandssitzung am letzten Montag abgesagt wurde. Das ist eigentlich völlig unüblich, dass wenn eine Partei mitten in Koalitionsverhandlungen ist, natürlich ständig die Rückkopplung gesucht wird zu dem obersten Beschlussorgan, nämlich dem Bundesvorstand, und man sich über den Verhandlungsstand austauscht und sich neue Wege bespricht etc. Da wird die Bundesvorstandssitzung abgesagt. Ich kann mir das nur so erklären, dass die große Sorge besteht, dass auch im Bundesvorstand erheblicher Widerstand gegen diese Maßnahmen und gegen diesen Kurs zu erwarten ist. Also scheint es dafür zu sprechen, man will versuchen, Augen zu und durch. Ich bin aber der Meinung, das wird nicht funktionieren, man wird gegen die Wand fahren.
Ist es realistisch, dass durch eine Mitgliederbefragung, die SPD will ja auch eine durchführen, der ganze Aufwand der Verhandlungen letztlich scheitert und droht am Ende, so wird ja viel auch im Netz kolportiert, droht am Ende gar eine Koalition aus CDU und Grünen?
Also ob es scheitert, das könnte sein, das kann ich nicht beurteilen. Aber zumindest haben auch die Verhandler der Union eine deutlich stärkere Position, wenn sie ebenso wie die SPD sagen können, ja, aber wir müssen ja unsere Mitglieder überzeugen und denen müssen wir etwas liefern. Eine Koalition aus CDU und Grünen würde mit Sicherheit dazu führen, dass dann die Partei auseinandergesprengt wird. Es gibt, das weiß ich, einige in der Union, die mit den Grünen sehr befreundet sind und sich auch politisch denen annähern. Aber dann müssen wir mal einen Schritt zurückgehen. Was hat denn dazu geführt, dass Merz CDU-Vorsitzender geworden ist? Es war eine Mitgliederbefragung, die mit sehr großer Mehrheit zu seinen Gunsten ausgegangen ist. Der Hintergrund dafür war, dass die CDU ja lange gebraucht hat, sich von der Vorsitzenden Merkel zu trennen, weil der Kurs von Frau Merkel darauf gerichtet war, die CDU in eine linksgrüne Partei zu verwandeln, die mit den Grünen in jeder Weise koalitionsfähig ist. Und dagegen hat sich die Partei letztlich zur Wehr gesetzt. Und Merz war ein Hoffnungsträger, weil sich alle noch daran erinnern konnten, wie er seinerzeit als Fraktionsvorsitzender argumentiert hat, aufgetreten ist. Und die Mitglieder haben erwartet, dass er derjenige sein wird, der die CDU wieder auf ihren Kurs zurückführen wird. Da hat man sich offenbar sehr getäuscht und jetzt sind sie auch sehr viele enttäuscht. Eine Koalition mit der Grünen, um zu Ihrer Frage zurückzukommen, halte ich auch aus dem Grunde für unwahrscheinlich, wenn ich an die Rede von Söder am politischen Aschermittwoch denke, halte ich eine Koalition, wenngleich Herr Söder sicherlich sehr wendig ist, aber halte ich eine Koalition der CSU beispielsweise mit den Grünen für absolut nicht machbar.
Rächt sich jetzt, dass man sich von den Grünen mehr oder weniger den Schneid hat abkaufen lassen oder sich in eine Falle hat führen lassen, was die Beschlussfassung für die Sondervermögen angeht, also dass man jetzt dasteht im Lichte der Öffentlichkeit beziehungsweise in der Betrachtung der Öffentlichkeit, eigentlich hat man schon mit den Grünen gedealt und hängt jetzt an deren Gängelband. Also ist das ein schwerer strategisch-taktischer Fehler gewesen, die Sondervermögen nur mit Hilfe der Grünen durchzudrücken?
Es war auf jeden Fall ein Fehler. Ein Fehler in vielerlei Hinsicht. Zum Ersten war es ein Fehler, sich innerhalb von 2 Tagen von seinen Grundsätzen des Wahlprogramms zu verabschieden mit der Erklärung, ja, die internationale Lage hat sich entsprechend verändert. Das glaubt kein Mensch, dass innerhalb dieser 2 Tage nach der Bundestagswahl sich die Lage verändert hat. Putin ist Putin geblieben und Trump ist Trump geblieben. Also das Argument verfängt nicht. Das Zweite ist, natürlich wird viel Geld gebraucht, um Deutschland wieder flott zu machen. Aber es wurde im Wahlkampf immer erklärt, wir können das vor allen Dingen über die Ausgabenseite steuern. Und wenn es jetzt da nicht reicht, hätte man das in deutlich geringem Umfang auch über Schulden machen können. Der zweite große Fehler war der, dass man, und das ist ein demokratischer Skandal in meinen Augen, dass man ein abgewähltes Parlament, ich sag's mal auch, missbraucht, um dem neuen, frei gewählten Parlament von vornherein die Leine anzulegen und es zu binden an Beschlüsse, die das neu gewählte Parlament wahrscheinlich nicht gefasst hätte. So etwas hat es meines Erachtens noch nie gegeben und das hat die Menschen in besonderem Maße verärgert und enttäuscht. Und dass dann das Grundgesetz einen Passus bekam von Klimaneutralität bis 2045, das ist eine Aussage, die nun wirklich nicht in eine Verfassung gehört.
Sie klingen für mich jetzt, ohne dass ich Ihnen das vorwerfen will, aber Sie sind ja auch nicht der Einzige, der diese Kritikpunkte anbringt. Aber das sind genau die Kritikpunkte, die auch die AfD bringt, die größte Oppositionspartei im Bundestag. Und nach wie vor steht eben auch im Raum der Vorschlag bzw. die Konstellation, dass es einfacher wäre für die CDU-CSU mit der AfD zusammen eine Bundesregierung zu bilden. Das ist Ihnen, kann ich nur vermuten, nach wie vor völlig undenkbar oder ist das denkbar?
Also eine Koalition wäre für mich derzeit nicht denkbar, aber sie wäre nicht auf ewig völlig undenkbar. Ich habe vor etlichen Jahren mal in einem kleinen Video, das die Konrad-Adenauer-Stiftung anfertigte, gesagt, die AfD ist im Grunde eine Gründung von Frau Merkel. Ich meinte damit, dass der linksgrüne Kurs und die diversen Maßnahmen der Frau Merkel, die auch völlig irrational waren zum Teil, dazu geführt hat, dass viele Mitglieder und Anhänger der Union sich nicht mehr vertreten fühlten und sich nach einer neuen politischen Heimat umsahen. Sie ist da, sie ist demokratisch gewählt und das hat ja sogar Merz gesagt, eine richtige Sache wird nicht dadurch falsch, dass die Falschen dafür sind. Eine Minderheitsregierung wäre das bessere und wäre das richtige Ziel, das man anstreben sollte. Und dann kann man punktuell dort, wo die AfD und die CDU übereinstimmende Positionen haben, die AfD zustimmen lassen. Es wird ja dadurch nicht falsch. Denn jetzt ist es ja so, dass kaum noch jemand weiß, wo kann ich denn, wenn ich eine konservativ-liberale Gesinnung habe, wo kann ich denn meine Stimme abgeben? Die Union ist mittlerweile ja eigentlich wie früher in der DDR zur sozialistischen Blockpartei geworden. Also besonders, wenn ich an Thüringen oder Sachsen denke, da hat man nicht die geringsten Hemmungen, mit den Nachfolgern der SED zu koalieren. Und auch die Unionsfraktion im Bundestag hält es ja für durchaus besser, wenn ein ehemaliger Vorsitzender der SED als Alterspräsident die Konstituierung des Bundestages leitet, als ein altgedienter früherer CDU-Politiker wie Herr Gauland.
Wie geht es weiter mit den Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD und wird auch die CDU einen Mitgliederentscheid herbeiführen? Nicht wenige Vertreter an der Basis der Partei fordern das, unter anderem der erste Ministerpräsident Sachsen-Anhalts nach der Herstellung der deutschen Einheit, Gerd Gies. Wir haben uns mit ihm unterhalten. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Gies.
Ja, gerne.